The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. August.
Hat sich da Ihr Blick auf die deutsche Haltung, eben keine Waffen an die Ukraine zu liefern, geändert?
Nein. Deutschland hat hier sehr lange eine Entscheidung getroffen, auch durch Gesetze festgelegt, was Waffenexporte in Krisengebiete betrifft. Und daran halten wir uns. Deshalb finde ich, das wäre eine falsche Entscheidung, das jetzt zu ändern. Im Übrigen hat die Ukraine ja viele Waffen.
So der Bundeskanzler im Gespräch mit Karin Mioska im ARD-Brennpunkt. Direkt nach der Invasion von Putins Truppen in der Ukraine, also am 23. Februar 22. Keine Waffen an die Ukraine. Punkt. Olaf Scholz. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht und mit dem Wind auf wundersame Weise auch der Kanzler. Waffen werden längst geliefert, Panzer, Munition und jetzt sogar amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland sollen sie stationiert werden als Abschreckung gegen Moskau. Der Kanzler hat sich grünes Licht vom SPD-Präsidium geholt. Der SPD-Linke Ralf Stegner ist noch nicht ganz überzeugt. Er wettert im ZDF dagegen. Das Ganze sei noch nicht final, sagt er.
Sie glauben noch nicht allen Ernstes, dass Dinge, die mal so eben an dem Rande von einem Gipfel verabredet werden, einfach so kommen.
Aber das ficht Olaf Scholz nicht an. Er hat seine Entscheidung getroffen. Er weiß jetzt zumindest, wo er steht. Und dafür muss man ihn doch auch mal loben. Ja, auch das muss möglich sein. Auch wenn der Kanzler schon oft Unverständnis von uns Journalisten, von den Wählern, auch von mir geerntet hat und meistens ja auch zu Recht, aber heute eben muss er gelobt werden für seine Standfestigkeit, weil er trotz all dieser zähen Bedächtigkeiten und dem langen Abwägen am Ende eben doch realpolitisch gehandelt hat im Ukraine-Krieg. Und das verdient Respekt. Wenige Wochen vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo ja Putin beliebter zu sein scheint, dort jedenfalls als Scholz, bringt er seine pazifistisch gesinnten Gegner zu Bette, auch die innerhalb der SPD. Und er bekennt sich zu einer Politik der militärischen Stärke. Er bewies schon ein gutes Händchen, muss man sagen, mit der Ernennung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister.
Jetzt fordert, wir müssen die Waffenlieferung einstellen, damit Frieden herrschen kann. Dem wiederhole ich nur das, was ich seit Wochen sage. Das Ende der Waffenlieferung bedeutet das Ende der Ukraine und zwar morgen.
Pistorius ist in der Truppe wohl gelitten, aber nicht nur da, im Volk auch, wo er in den Beliebtheitsumfragen ganz oben rangiert, deutlich höher als Scholz. Der Klartext, der Sachverstand, die Hartnäckigkeit von Pistorius, die lassen Vergleiche zu, auch die zu den großen Amtsvorgängern, zu Georg Leber, Manfred Werner, Helmut Schmidt, dem Verteidigungsminister Helmut Schmidt. All das hat beigetragen dazu, dass Selenskyj Spielraum besitzt, um diesem Krieg eine überraschende Wendung zu geben und Putin erstmals in die Defensive zu drängen. Der Präsident der Ukraine sagt auf seinem Telegram-Kanal, hier übersetzt von Welt-TV.
Der General berichtet, dass etwa 1000 Quadratkilometer in der Region Kursk unter unserer Kontrolle sind. Dazu gehören auch Gebiete, von denen aus die russische Armee Angriffe auf unsere Region Sumy unternommen hatte.
Über 130.000 Russen, Zivilisten, sollen das neu besetzte Gebiet, besetzt durch die ukrainische Armee, verlassen haben. Eine herbe Demütigung für Putin. Ausgang des Ganzen ungewiss. Fakt ist, Scholz, der zunächst zögerte, in die direkte Auseinandersetzung, auch die mit Putin zu gehen, hat seine Entscheidung getroffen. Verbal bleibt er gemäßigt. Aber auf dem Gefechtsfeld hält er jetzt mit Geld, mit Waffen, mit politischer Unterstützung für Selenskyj dagegen. Ob diese neue Standfestigkeit dem Bundeskanzler nun ausgerechnet bei den ostdeutschen Landtagswahlen hilfreich sein wird, wir werden das sehen. Ich würde das bezweifeln. Ob ihm das hilft, seiner Abwahl bei der Bundestagswahl 2025 zu entgehen, auch das ungewiss. Aber dennoch, wenn Scholz fällt, dann weiß man ja jetzt wenigstens, wofür er gestanden hat. unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Militärexperte Professor Carlo Marsala analysiert den ukrainischen Vorstoß auf das russische Territorium.
Es ist ein großes Risiko meines Erachtens, dass die Ukraine damit eingeht.
Anne Schwedt in New York schaut für uns auf die neuen Inflationszahlen in den USA und das neue Motiv auf der britischen Pfundnote. Das begeistert die Sammlerwelt und damit auch uns. Außerdem berichten wir aus New York, wo ein besonderes Unwetterwarnsystem aufgebaut wird, das modernste Technik nutzt. Wie ist dieser Einmarsch der Ukraine auf das russische Territorium zu bewerten? Ist das jetzt der Game Changer? Und welche Optionen liegen nun auf dem Tisch? Vielleicht sogar auf dem Verhandlungstisch. Professor Carlo Marsala ist Militärexperte und er leitet das Institut für Strategie und Vorausschau an der Universität der Bundeswehr in München. Mein Kollege Christian Schlesinger, unser Politikchef bei The Pioneer, hat ihn angerufen für eine Einschätzung dessen, was dieser Tage da im russischen Kursk passiert.
Schönen guten Morgen, Carlo Marsala.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Marsala, die Ukrainer haben Russland auf russischem Gebiet angegriffen und damit offenbar mehr Gebiete erobert als Russland in der Ukraine in diesem Jahr. Der Angriff war also ein Überraschungserfolg, aber war er auch klug?
Er war klug, das kann man jetzt schon sagen, im Sinne, dass die Ukraine in der Lage ist, die Initiative zu ergreifen, dass die Ukraine in der Lage ist, das Narrativ über diesen Krieg jetzt zu verändern. Also die letzten Wochen und Monate haben wir ja eigentlich nur über die schwächelnde ukrainische Armee im Donbass geredet, die letzten Endes jeden Tag gezwungen war, irgendwas anderes aufzugeben, weil der russische Druck so groß war. Das hat sich jetzt gedreht. Jetzt reden wir sozusagen über eine ukrainische Offensive. Also von diesen Aspekten her muss man sagen, war er klug. Ob er letzten Endes militärisch klug war, das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Da müssen wir einfach noch warten.
Was bezwecken die Ukraine denn mit diesem militärischen Vorstoß? Haben Sie da eine Vermutung?
Also Zelensky hat sich jetzt zweimal sehr zurückhaltend dahingehend geäußert, dass es das Ziel der Ukraine wohl ist, das eroberte Territorium oder das Territorium, das noch erobert wird, das weiß man ja nicht, zu halten, um es letzten Endes als Faustpfand in eventuelle Verhandlungen, Friedensverhandlungen mit Russland einzubringen. Zugleich, und das ist das Interessante, hat Zelensky die symbolische Wirkung betont. Putins Antritt als Ministerpräsident in Russland fiel ja zusammen mit dem Untergang der Kursk, dieses nuklearbetriebenen U-Boots, das da nicht gerettet werden konnte, 2001 mit so viel ertrunkenen russischen Soldaten. Und verknüpft das jetzt sozusagen als dem Beginn des Endes Putins in Russland. Ob das jetzt nur Gerede ist oder ob man wirklich darauf hofft, das können wir alle nicht beurteilen.
Okay, wie wichtig ist so eine Kriegsrhetorik, um auch die Motivation des eigenen Militärs hochzuhalten?
Also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, dass diese Offensive, die jetzt in Kursk erfolgt seit 9 Tagen, natürlich auch dem Zweck dient, in die Ukraine hineinzuwirken, um zu zeigen, dass es sich lohnt, in den ukrainischen Streitkräften zu kämpfen. Also die Ukraine hat ja ein Mobilisierungsproblem. Wenn man in die ukrainischen Streitkräfte eintritt, dann tritt man in Streitkräfte ein, die Erfolge haben und nicht nur in die, die im Donbass liegen und letzten Endes sterben oder sich zurückziehen müssen.
Wenn Sie sagen, die Region Kursk soll möglicherweise als Faustpfand genutzt werden für anstehende Friedensverhandlungen irgendwann in der Zukunft, halten Sie dieses Szenario für ein realistisches Szenario?
Das hängt davon ab, wie lange es dauert, bis es zu diesen Verhandlungen kommen würde. Also Putin hat die ja jetzt vorgestern kategorisch ausgeschlossen, dass es irgendwelche Verhandlungen mit der Ukraine gibt. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, in der die Ukraine dieses Gebiet monatelang halten muss, dann bedeutet es natürlich auch immer wieder neue Kräfte in dieses Gebiet hineinzuverlegen. Und woher kommen die? Die kommen halt aus der Ukraine, aus anderen Frontabschnitten. Das würde bedeuten, dass Russland in diesen anderen Frontabschnitten noch stärker vorankommt, als es bislang vorangekommen ist. Wir wissen nicht, wie gut sozusagen die Russen sein werden in den nächsten Tagen bei den Versuchen, diese Gebiete zurückzuerobern. Es ist ein großes Risiko meines Erachtens, dass die Ukraine damit eingeht.
Wie ist denn gerade die aktuelle militärische Lage? Sie beobachten Social Media, Sie sprechen mit Experten. Haben Sie einen Überblick oder ein Gefühl?
Also, wenn wir über den Donbass reden, dann ist es so, dass russische Truppen dort weiterhin Geländegewinne erzielen. Wie immer unter hohem Aufwand, relativ gering pro Tag, aber sie weiterhin Geländegewinne erzielen und Dörfer einnehmen, die bislang von den Ukrainern gehalten und verteidigt wurden. Wenn wir auf die Kursregion eingehen, dann ist das schwieriger, aus dem einfachen Grunde, weil die Operational Security der Ukrainer relativ hoch ist. Das heißt, wir kriegen eigentlich nur, fast nur russische Informationen aus diesem Gebiet und können sie in vielen Fällen sozusagen nicht verifizieren mit Blick auf vorliegende ukrainische Informationen, mit Blick auf unabhängige Informationen, die aus diesem Gebiet kommen. Aber ich glaube, man kann einfach sagen, dass momentan die Ukraine ein relativ großes Gebiet hält. Ja, also da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Aber ich sage jetzt mal so, der Gouverneur von Kursk hat vor 3 Tagen gesagt, 14 Kilometer tief, 40 Kilometer breit, das dürfte heute noch ein bisschen mehr sein. Das hält sie. Und Russland versucht halt, Reserven in diese Region zu bringen. Momentan sehr unkoordiniert, aber es scheint immer koordinierter zu werden. Wir kriegen die ersten Hinweise, dass kleinere Einheiten aus dem Donbass abgezogen werden. Das hat, glaube ich, was mit der geografischen Nähe zu tun, um nach Kurs zu kommen. Aber wie gesagt, die Informationslage ist sehr unsicher, weil wir uns hauptsächlich auf russische Quellen stützen müssen.
Die Ukraine haben zuletzt ja auch ein paar F-16 Militärjets erhalten. Der Westen liefert auch weiter nach. Wie schätzen Sie das Kräfteverhältnis der Ukraine im Verhältnis zu Russland aktuell ein?
Naja, ich glaube, es ist das gleiche Kräfteverhältnis wie im gesamten Krieg. Die Ukrainer sind natürlich, was ihre Streitkräfte anbelangt, den russischen Streitkräften personell unterlegen. Sie haben das größere Mobilisierungsproblem im Vergleich zu den russischen Streitkräften. Was das Material anbelangt, so hat Russland mehr, aber älter. Deutlich älter. Mhm. Die Ukraine ist halt in der Lage, sozusagen relativ modernes Gerät durch ihre Unterstützer zu beziehen. Und auf der anderen Seite hat die Ukraine Probleme bei der Frage von Munition zum Beispiel. Also die Russen sind in der Lage, irgendwie schätzungsmäßig 5 bis 6 Millionen Schuss Munition in diesem Jahr zur Verfügung zu haben. Davon 3 Millionen aus eigener Produktion. Die Ukraine produziert nicht selber, sie bezieht das halt durch ihre Unterstützerstaaten. Und da geht man davon aus, dass sie dieses Jahr zwischen 1,2 und 1,7 Millionen Schuss beziehen werden. Und da sehen Sie auch schon das Ungleichgewicht.
Die Financial Times hat gerade vor wenigen Tagen Pläne, nukleare Pläne der Russen publiziert. Demnach wird eine nukleare Erstschlagkapazität auch als größte Stärke der eigenen Armee angesehen. Offenbar wird auch dieses Szenario gerade trainiert. Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen?
Also die Financial Times hat Pläne der russischen Marine aus den Jahren, jetzt überlege ich gerade, 2008 bis 2014 veröffentlicht. Aber, also ohne dass ich das jetzt relativieren will, ne? Aber es ist der Job von Streitkräften zu planen. Mhm. Ob das in einem Konfliktfall auch wirklich so kommen würde, ist eine politische Entscheidung. Ja? Aber das wären sozusagen die Optionen, die die Marine ihrer politischen Führung anbieten würde, falls es zu so einer Auseinandersetzung kommt. Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, aktuell müssen wir uns natürlich keine Sorgen machen, aber es zeigt was anderes. Es zeigt, dass all diejenigen, die argumentieren, wir müssen verhindern, dass wir sozusagen zum Angriffsziel werden, natürlich Unrecht haben, weil wir in einem Konfliktfall als Bundesrepublik Deutschland immer Angriffsziel sind, weil wir die Drehscheibe sind der NATO. Das heißt, durch uns werden sämtliche Truppen durchgeführt, ja, weil wir Rammstein und Büchel haben. Also Rammstein sozusagen, das amerikanische Hauptquartier, Büchel, wo die taktischen Nuklearwaffen lagern. Das heißt, wir sind einfach ein potenzielles Angriffsziel in jeder militärischen Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland.
Herr Masala, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht der Blick auf die neuesten Inflationszahlen aus den USA. Anne Schwedt in New York an der Wall Street hat sie sich angeschaut für uns. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, wie sieht die Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten aus und was bedeutet das für die Wirtschaft?
Also die Inflation ist im Juli auf 2,9% gefallen. Im Juni war sie noch bei 3,0%. Das ist jetzt der tiefste Stand seit März 2021. Und es sind gute Nachrichten, weil Experten hatten damit gerechnet, dass sie bei 3,0% geblieben ist. Was das jetzt konkret bedeutet, ist, dass die Notenbank jetzt eigentlich gar keinen Grund mehr hat, die Zinsen bei ihrem September-Treffen nicht zu senken. Die Frage ist nur noch, ob sie die Zinsen jetzt um ein Viertel oder direkt um einen halben Prozentpunkt senken wird. Die Märkte reagierten aber uneinheitlich. Der Dow Jones konnte 0,6% zulegen, der S&P 500 um 0,4%. Die Nasdaq ging allerdings auf Achterbahnfahrt und schloss dann unverändert. Am Vortag hatten nämlich die Erzeugerpreise schon positiv überrascht und das hatte die Märkte deutlich angetrieben. Und deshalb war jetzt die Euphorie über die ganzen Daten gestern schon etwas abgeflacht.
Und dann hat ja Cisco noch neueste Zahlen veröffentlicht. Anne, sag uns, wie geht's dem Unternehmen?
Also der Umsatz fiel zwar um 10%, Analysten hatten aber schlechtere Zahlen erwartet und auch der Gewinn lag über den Erwartungen. Das nahm Cisco dann auch zum Anlass, die Prognose zu erhöhen. Der Konzern investiert weltweit Milliarden von Dollar in neue Rechenzentren für künstliche Intelligenz und es würde dem Unternehmen eigenen Angaben zufolge enorme Auftragszuwächse bescheren. Kunden würden darauf hoffen, dass Cisco es schafft, alle Aspekte des Businesses miteinander zu verbinden. Der Tech-Konzern kündigte außerdem an, 7% der Stellen abzubauen. Die Anleger finden ist aber gut, die schicken die Cisco-Aktien nachbörslich um 5,7% ins Plus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass dieser Mann hier.
And so on. So, I think it may be time to give it a bottle. I'm getting used to this, ladies and gentlemen. I've taken lessons in grandfatherhood and I know when something needs a bottle. Anyway.
Dass eben dieser Mann, King Charles III., es geschafft hat, aus einer ganz gewöhnlichen Banknote eine royale Wertanlage der Sonderklasse zu machen. Wie das? Naja, der Monarch des Vereinigten Königreichs hat nach dem Tod seiner Mutter von Queen Elizabeth nicht nur ihren Platz auf dem Thron eingenommen, sondern seit Juni diesen Jahres auch auf der britischen Währung. Ein historisches Ereignis, natürlich. Zumindest mal für begeisterte Sammler, die für jeden Preis diese ersten paar Banknoten mit dem Gesicht des royalen, des neuen royalen Konterfei besitzen müssen. Bei einer Auktion wurden jetzt solche Scheine mit Seriennummern, die darauf hinweisen, dass sie als erste die Gelddruckmaschine verlassen haben, für ein Vielfaches ihres nominellen Wertes versteigert. Eine 10-Pfund-Note zum Beispiel ging für unglaubliche 17.000 Pfund über den Tisch, weil sie eine besonders niedrige Seriennummer hatte. Das nennt man mal eine königliche Wertsteigerung. Am Ende brachte die Auktion fast 1 Million Pfund ein und die komplette Summe, das ist das Beste, ging nicht an den König und sein Gefolge, sondern an eine Wohltätigkeitsorganisation. Wunderbar.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass, wenn ein Unwetter kommt, wie Starkregen oder Überschwemmungen, es die meisten Menschen immer wieder unerwartet trifft. Besonders in New York, muss man sagen, standen in letzter Zeit aufgrund extremer Regenfälle immer wieder die Keller unter Wasser. Die traditionellen Warnsysteme wie Sirenen, SMS-Warnungen oder gar das Radio werden in der Stadt jetzt unterstützt von einer weiteren, originellen, hochtechnischen Maßnahme. Und zwar durch Drohnen. Es ist wie in einem Science-Fiction-Film. Die Drohnen ziehen in den von Überschwemmungen gefährdeten Stadtteilen ihre Runden. Und über ihre Lautsprecher werden dann in verschiedenen Sprachen, versteht sich, die Warnungen ausgesprochen.
We live in a bubble and we have to meet people where they are in notifications so they can be prepared. And that is what we've done under the commission.
New Yorks Bürgermeister Eric Adams, der gerade zu hören war, ist der Meinung, dass man auf diese Weise die Menschen doch am besten erreichen und warnen kann. Ein solcher Einsatz von Drohnen ist als Konzept aber nicht ganz neu, muss man sagen, lieber Eric Adams. In China zum Beispiel, da schwirrten schon Drohnen zu Corona-Zeiten durch die Straßen der Stadt. Sie forderten die Menschen, strengen Ton, muss man sagen, auf, ihre Masken doch zu tragen und umzudrehen und nach Hause zu gehen. In China aber wirkten die Drohnen eher wie unheimliche Robo-Aufpasser. Solange die Drohnen in New York, und wer weiß, vielleicht auch bald bei uns, keine Befehle erteilen, sondern gut gemeinte Warnungen aussprechen, ist es eigentlich eine gute Sache. Da kann man nur sagen, willkommen in der Zukunft, wir heben ab mit David Bowie und Space Oddity. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. This is